The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 10. Juni. Der Tag, an dem die SPD-Funktionäre meinten, die deutsche Sozialdemokratie wieder auf ihren sozial gerechten Weg zu führen, war im Rückblick zugleich der Tag, an dem sich die Wege der Partei und ihres Wählermilieus trennten. Der 10. November 2022, als der Bundestag das Bürgergeldgesetz verabschiedete.
Die Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar wird einer der größeren Sozialreformen seit 20 Jahren sein. Und ich bitte Sie mitzuhelfen, dass wir das auch schaffen. Denn es geht nicht nur um die Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, indem wir damit ein Stück das Leben leichter machen wollen. Es geht um den sozialen Zusammenhalt. Und deshalb sage ich, das Bürgergeld, das bedeutet Grundsicherheit für unser ganzes Land.
So der damalige SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Statt Grundsicherheit fürs ganze Land schuf das Bürgergeld allerdings Verunsicherung. Und zwar bei denjenigen, die den Sozialstaat finanzieren. Lohnt sich Arbeit noch? Diese Frage wurde zum Tag- und Nachtschatten der angeblich größten Sozialstaatsreform der letzten 20 Jahre. Die SPD wollte sozialen Zusammenhalt ernten, doch tatsächlich hatte sie gesellschaftliches Misstrauen gesät. Nachdem in der vergangenen Legislatur mit Bürgergeld Hartz IV überwunden wurde, soll nun wiederum das Bürgergeld mit einer Grundsicherung überwunden werden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat über die Pfingsttage deutlich gemacht, worauf es aus seiner Sicht ankommt. Wir müssen wirklich an die Substanz des Systems gehen, sagte er der Deutschen Presseagentur. Und weiter: Wir können nicht wie in den vergangenen Jahren einfach nur irgendwelche neuen Sanktionen ankündigen, die dann in den Jobcentern vor Ort nicht umgesetzt werden können. Zitat Ende. Die Reaktion aus der SPD folgte prompt. Die Attacken auf den Sozialstaat würden jeden Tag mehr. Dabei sei er kein Kostenfaktor, den man einfach nach Kassenlage zusammenstreiche, sagte die für Arbeit und Soziales zuständige stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt. Dass die Sanktionen eine wichtige Rolle spielen, zeigt eine Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, in der die zu Wort kommen, die vor Ort umsetzen müssen, was Politik beschließt. Die Mitarbeiter in den Jobcentern. Rund 3/4 von ihnen sind der Meinung, das Bürgergeld führe dazu, dass sich Arbeit für Geringverdiener nicht mehr lohne. Und mehr als 60% glauben, Menschen nutzten das Bürgergeld aus. Wohlgemerkt, das sagen die Praktiker. Auch ihre Haltung zu Sanktionen ist klar. Eine deutliche Mehrheit stuft Leistungskürzungen auch von 100% als sinnvoll ein. Die Jobcenter sehen die Leistungsminderung als entscheidende Möglichkeit, die Mitwirkungspflichten ihrer Klienten verbindlich werden zu lassen. Zumal mit dem Bürgergeld die Pflicht an den Rand gedrängt wurde. So ist die sogenannte Eingliederungsvereinbarung durch einen Kooperationsplan ersetzt worden. Er dokumentiert die Absprachen zu Unterstützungsleistungen des Jobcenters einerseits und den eigenen Bemühungen des Leistungsempfängers andererseits. Allerdings sind im Unterschied zur vorherigen Regelung die in diesem Plan dokumentierten Vereinbarungen nicht rechtsverbindlich. Und hier zeigt sich der Geist des Bürgergelds, der schon im Namen mitschwingt. Er stellt nicht die Gewährung, sondern den Anspruch auf eine soziale Leistung in den Vordergrund.
Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen einen Sozialstaat der ausgestreckten Hand und nicht einen des erhobenen Zeigefingers.
Mit diesen Worten begrüßte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken das Bürgergeld. Was sie den erhobenen Zeigefinger nennt, heißt unter weniger sozialromantisch Veranlagten schlicht fordern. Und es war der Gleichklang von Fordern und Fördern, der das Fundament der Hartz-Reformen ausmachte. Die Hartz-Gesetze, sie waren eine der größten Sozialstaatsreformen, um die anfangs gehörten Worte von Hubertus Heil zu benutzen. Und im Gegensatz zum Bürgergeld eine der erfolgreichsten. Die Frage ist nur, wer sagt's der SPD? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ex-Außenminister Sigmar Gabriel bespricht im Pioneer World Briefing mit meiner Kollegin Chelsea Speaker Europas Politik mit Blick auf die Ukraine.
Zur Wahrheit gehört eben, so sehr wir uns anstrengen mögen, ohne die Amerikaner werden wir in Europa nicht das Maß an Sicherheit erreichen können, was wir brauchen.
An der Wall Street gab es gestern keinen Feiertag. Den Start in die Woche analysiert Anne Schwedt für uns. Außerdem gedenken wir der berühmtesten Ente der Welt und einer Organisation, die das Leben von Millionen Menschen zum Besseren gewendet hat.
Russia intensifying attacks against Ukraine. A barrage of missiles and drones striking cities and towns across the country. A dramatic video circulating online earlier showing missiles plummeting into Lutsk.
Es war ein Pfingsten im Zeichen des Krieges für die Menschen in der Ukraine, wie hier ein Bericht von ABC zeigt. Kiew meldet die schwerste Drohnenattacke aus Russland seit Beginn des Krieges. Fast 500 Drohnen sollen angegriffen haben, dazu 20 Marschflugkörper, so die offiziellen Zahlen. Ein Frieden scheint in weiter Ferne. Wie blickt ein erfahrener Außenpolitiker wie Sigmar Gabriel auf die Situation? Meine Kollegin Chelsea Speaker hat den ehemaligen SPD-Außenminister und Vizekanzler in seiner Heimatstadt Goslar besucht, um eine aktuelle Episode des Pioneer World Briefings aufzuzeichnen. Wir hören einen Auszug. Unter anderem findet Gabriel als aktueller Chef der Atlantikbrücke warme Worte für seinen Vorgänger Friedrich Merz und dessen Auftritt als Bundeskanzler im Weißen Haus. Aber hören Sie selbst.
Herr Gabriel, Friedrich Merz war jetzt im Oval Office bei Donald Trump, ein Treffen, auf das ganz Deutschland geschaut hat. Hat er den Test bestanden? Wie ist Ihr Eindruck davon?
Ich finde, er hat das ausgezeichnet gemacht. Nicht nur der Besuch im Oval Office, auch seine Kommentierung hinterher. Also so klar, souverän und selbstbewusst, nicht nur als Deutscher, sondern auch als Europäer. So hat der Olaf Scholz 3 Jahre lang nicht geredet. Also das war auch für Menschen, die nicht jeden Tag in die Politik schauen, war das ein offensichtlich gelungener Besuch. Und die Bilder, die man dazu gesehen hat, haben das sehr bestätigt.
Was war Ihre Gefühlslage, nicht nur als Chef der Atlantikbrücke, sondern auch einfach als Transatlantiker, als Sie gesehen haben, dass das alles eigentlich ganz gut über die Bühne ging?
Naja, erstmal habe ich mich gefreut, dass das gut klappt, denn das ist ja nicht, die Beziehung international wäre ja nicht dadurch einfacher, dass man sich persönlich in die Haare kriegt. Gleichzeitig muss man wissen, das hat jetzt an den grundlegenden Konflikten nichts geändert. Ich glaube, das ist auch Friedrich Merz klar. Weder in der Ukraine-Frage noch in den Handelskonflikten noch überhaupt der Blick auf internationale Beziehungen wird sich dadurch geändert haben. Aber da war eben jetzt ein weiterer selbstbewusster Europäer, nachdem ja schon andere wie Keir Starmer und Macron da gewesen sind. Deutschland kehrt sozusagen zurück in die Führungsrolle, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, größte Volkswirtschaft Europas. Und manchmal ist uns Deutschen das ja gar nicht klar, von welcher Bedeutung das Land ist. Und das hat dort der deutsche Bundeskanzler, glaube ich, souverän gezeigt.
Bedeutet was für die weitere Zusammenarbeit mit anderen Heads of State hier in Europa? Also wie Sie schon erwähnt haben, gibt es auch andere, die eine Führungsrolle übernehmen wollen oder die bereit sind, das in Tandem mit anderen aus Europa zu machen. Ist Deutschland dann, ist der Bundeskanzler derjenige, der ganz vorne dabei sein muss?
Ohne Deutschland wird es keine gemeinsame europäische Politik geben. Das ist die größte Volkswirtschaft. Wir haben die meisten Einwohnerinnen und Einwohner. Wir sind sozusagen das starke Zugpferd in Europa, jedenfalls wenn es uns wirtschaftlich gut geht, was es zurzeit leider nicht ist. Aber niemand in Europa wird ignorieren oder in Frage stellen, dass Deutschland oder dass es ohne Deutschland nicht geht. Und ich glaube, dass alle froh darüber sind, dass Deutschland zurück ist. Wir waren ja mit uns selbst beschäftigt. Wir hatten große Regierungskrisen. Wir haben in der Regierung so viel Uneinigkeit gehabt, dass man sozusagen deutsche Stellungnahmen gar nicht kannte. Deutschland war immer no vote. Und jetzt ist Deutschland zurück und zwar beeindruckend, finde ich. Ich glaube auch die Besuche davor, die der Kanzler gemacht hat in Polen, in Frankreich natürlich und in anderen Ländern. Da ist ein außenpolitischer Kanzler angekommen. Und das ist auch bitter nötig, weil die großen Fragen, die die Welt bewegen, von den Regierungschefs überall auf der Welt verhandelt werden. Und was immer wir uns hier in Deutschland wünschen oder für uns vorstellen, am Ende hängt es ab dass die Welt nicht weiter aus den Fugen gerät. Und deswegen finde ich, ist das eine richtige Einschätzung von Friedrich Merz, dass er im Kern seine Aufgaben darin sieht, Deutschland und Europa in der Europäischen Union und in der Außenpolitik sozusagen stark zu machen.
Und nichtsdestotrotz hat man bei diesem Treffen der beiden Herren doch gespürt, dass Friedrich Merz versucht hat, die Dankbarkeit auszudrücken, die auch aus der Vergangenheit stammt, dass wir den Amerikanern sehr dankbar sind hier in Deutschland für die Verantwortung, die sie damals auch schon übernommen haben, und hat auch versucht, das auch daran zu appellieren, dass das auch so bleibt in Sachen Ukraine in der Zukunft. Aber was mir persönlich aufgefallen ist, ist auch dieser eine Satz, we owe you. Fanden Sie das nicht auch ein wenig, hatte doch was von Unterwerfung ein wenig?
Das fand ich überhaupt nicht. Erstmal ist die Realität, dass wir den Amerikanern, wir Westdeutschen zumindest, den Amerikanern viel zu verdanken haben. Denn gucken Sie, wir sind hier wenige Kilometer weg von der innerdeutschen Grenze, treffen wir uns heute in Goslar. Ohne die Amerikaner, auch ohne die Briten und Franzosen, aber vor allen Dingen ohne die Amerikaner, wären wir hier in Westdeutschland entweder unter Hitler oder unter Stalin aufgewachsen oder ihren Nachfolgern. Es ist den Amerikanern zu verdanken, die ihre Söhne in einen Krieg nach Europa geschickt haben, dass der 8. Mai 1945 auch für Deutschland eine Befreiung wurde, nämlich von einem furchtbaren Regime für ganz Europa sowieso, aber eben auch für uns. Niemand hat das zutreffender ausgedrückt als Richard von Weizsäcker, der damalige Bundespräsident. Also, dass wir den Amerikanern unsere schiere Existenz als Demokratie und auch als Land in großem Wohlstand zu verdanken haben, das ist schlichte historische Wahrheit. Der Marshallplan ist die Einleitung für die Europäische Union gewesen und er ist übrigens auch Russland oder der Sowjetunion angeboten worden. Die haben das abgelehnt. Also deswegen finde ich, daran zu erinnern, auch an dem Tag sozusagen unmittelbar rund um den D-Day, das finde ich eine angemessene Bemerkung. Die zweite, was immer wir hier auf die Beine stellen in Europa jetzt in den nächsten Jahren, vor allem in der Verteidigungspolitik. Wir werden lange brauchen, mindestens 10 Jahre, damit wir annähernd so stark sind, dass wir unsere Verteidigung wirklich in die eigenen Hände nehmen können. Und jetzt rede ich nicht über nukleare Fragen, sondern schlicht um die konventionellen Streitkräfte in Europa. Also brauchen wir die Amerikaner in Wahrheit auch in den kommenden 10 Jahren. Und es ist die richtige Strategie, Europa innerhalb der NATO so stark zu machen, wie es irgendwie geht, innerhalb der NATO und nicht als eigenständiges Instrument, weil wir in der NATO die Briten dabei haben, die Kanadier dabei haben und eben hoffentlich auch die Amerikaner dabei bleiben und alles dafür zu tun, dass die Bindungen an Amerika jedenfalls nicht von uns gekappt werden. Wenn das von der anderen Seite passiert, was ich immer noch nicht glaube, dass das vollständig der Fall sein wird.
Das Gefühl haben Sie nicht?
Nein. Es gibt im Senat, das sehen Sie gerade auch an der Abstimmung des Antrags des Senators Lindsey Graham, 81 Senatoren haben dort gesagt, wir müssen den Druck auf Russland erhöhen.
500% Zölle.
Ja, 500% Zölle. Ich meine, das ist schon, 100 Senatoren gibt es überhaupt nur. 81, das sind also wahrscheinlich ganz viele Republikaner und Demokraten gemeinsam. Das zeigt ja, dass es da einen großen Rückhalt gibt. Trump ist, wie wir wissen, in vielen Fragen unberechenbar. Das werden wir auch sehen, wie er sich auf dem NATO-Gipfel jetzt verhält. Ich glaube, es war auch klug von Friedrich Merz, vor dem NATO-Gipfel und vor dem G7-Gipfel ihn mal alleine zu treffen. Das wird ja jetzt eine schnelle Abfolge sein. Aber zur Wahrheit gehört eben, so sehr wir uns anstrengen mögen, ohne die Amerikaner werden wir in Europa nicht das Maß an Sicherheit erreichen können, was wir brauchen.
Und diese 5%, die jetzt im Gespräch sind und auf dem NATO-Gipfel Ende Juni auch beschlossen werden sollen für die EU-Mitgliedsländer. Wäre das auch so passiert ohne Trump, ohne seinen Druck auf Europa? Oder ist es nur wegen Trump, dass wir jetzt zu dem Erkenntnis, zu der Erkenntnis gekommen sind, dass wir das machen müssen?
Der Auslöser 2014 für diesen ersten Beschluss ja mit den 2% war ja der Einmarsch der Russen auf der Krim. Aber viele amerikanische Präsidenten haben vorher Druck gemacht, aber keiner hat das durchsetzen können. Das muss man einfach zugeben, dass dieser große Druck von Trump dann doch bei vielen dazu geführt hat, das ernst zu nehmen und sich nicht darauf zu verlassen, dass die Amerikaner schon bleiben werden.
Aber an sich eine positive Sache, oder?
Ja, auf der anderen Seite ist es so, ich meine, die Bundesrepublik hatte schon mal 4% Anteil am Bruttoinlandsprodukt für die Verteidigung, und zwar unter Willy Brandt. Das zeigt übrigens, dass militärische Stärke und Entspannungspolitik keine Gegensätze sind, sondern zwei Seiten einer Medaille. Brandt wäre überhaupt nicht ernst genommen worden in Moskau, wenn es nicht eine klare Verankerung Deutschlands in der NATO gegeben hätte.
Aber das scheint, dieser Gedanke scheint heutzutage auch ein wenig verloren gegangen zu sein, oder? Es gibt entweder oder, hat man das Gefühl ganz oft in der Politik, auch in der Gesellschaft.
Ja, das ist so. Obwohl wir eigentlich einen Haufen Beispiele haben, dass es falsch ist, dass die beiden Dinge zusammengehören. Und die so gelobte, auch aus meiner Sicht gelobte Entspannungspolitik Brandts, die in Helsinki dazu geführt hat, dass es eine Sicherheitsarchitektur für Europa gab und die damalige Sowjetunion sogar den Menschenrechtskorb akzeptiert hat und wir übrigens damals die Oder-Neiße-Grenze, darum ging es ja, dass wir die Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkrieges nicht in Frage gestellt haben, hat eben auf der einen Seite erstmal bedurft, eine klare Verankerung der Bundesrepublik im westlichen Bündnissystem. Das hat die SPD relativ spät akzeptiert. Sie hat am Anfang immer gesagt, diese Verankerung im westlichen Bündnissystem wird die deutsche Einheit in weite Ferne rücken lassen. Das stimmte auch. Die Alternative wäre nur gewesen, sozusagen ein völlig instabiles Land zwischen Ost und West zu haben. Herbert Wehner hat, der frühere Fraktionsvorsitzende der SPD, hat in einer großen Rede 1960 dann gesagt, die Politik Adenauers war richtig, die Westbindung. Und nur das erlaubt es uns eigentlich heute mit Billigung der Amerikaner, aber auch mit sozusagen einer ernst genommenen Haltung in Moskau zu verhandeln. Das haben sie mit großem Erfolg getan. Und dazu gehörte eben militärische Stärke auf der einen Seite und Entspannungspolitik auf der anderen. Übrigens ist das bis heute NATO-Strategie. Die NATO hat Anfang der 60er Jahre eine große Debatte geführt unter dem, glaube ich, belgischen Außenminister Harmel über die Frage, reicht das eigentlich, quasi immer nur Kalten Krieg zu begehen und Aufrüstung gegen den Osten? Und das Ergebnis war, dass die NATO zwei Säulen bekam. Die militärische Abschreckungsfähigkeit und die Verhandlungsbereitschaft und die Diplomatie als zweiten Pfeiler. Das heißt, was in den 60er und 70er Jahren passierte, war auf der Linie der NATO, ist bis heute NATO-Linie. Und dem ging voraus ein amerikanischer Präsident, John F. Kennedy, mit einer Rede, die Peace Speech. Wenn Sie die heute lesen, da würden Sie sagen, die ist hochaktuell. Also das alles, wenn man das mal rückblickend betrachtet, dann sind wir gut gefahren damit, verteidigungsfähig zu sein, im Bündnis eingebunden, dem außenpolitischen Motto zu folgen, nie wieder allein, keine deutschen Sonderwege und gleichzeitig eben verhandeln, Entspannungspolitik betreiben und eine europäische Sicherheitsordnung aufbauen. Die hat Wladimir Putin mit dem Einmarsch in der Ukraine zerstört. Man muss mal sehen, was da verloren gegangen ist, also woran fast schon zwei Generationen gearbeitet haben, an europäischer Stabilität, hat er mit diesem ersten großen Angriffskrieg seit Hitlers Überfall auf Polen zerstört.
Das komplette Gespräch, auch mit Sigmar Gabriels Meinung zur aktuellen Asylpolitik, hören Sie auf thepioneer.de. Danke fürs Dabeisein.
Einfach mal arbeiten und machen.
Was der CDU-Generalsekretär als knackige Losung für den Aufschwung verkauft, ist für den deutschen Mittelstand schon seit eh und je eine Selbstverständlichkeit. Bei unserem Strategiegipfel MyWay treffen sich Deutschlands Familienunternehmer in Berlin am 24. und 25. September. Das diesjährige Motto lautet Doing Business in a World in Disorder. Sie hören dort auf der großen Bühne Live-Keynotes von prominenten Unternehmerpersönlichkeiten wie Professor Roland Berger oder Dr. Simone Bajeltra von Henkel. Dazu können Sie Masterclasses besuchen, wo Sie von den Besten lernen. Auch Frank Doppheide ist dabei. Er ist Gründer von Human Unlimited und seine Masterclass trägt den Titel Heureka, die Kunst, die Kreativität für sich arbeiten zu lassen. Frank erzählt uns, was es damit auf sich hat.
Wir sind alle auf Rationalität, die linke Gehirnhälfte und das logische Denken trainiert. Und wir sorgen dafür, dass jetzt auch die rechte Gehirnhälfte durchblutet wird. Dass Ideenreichtum, Vorstellungsvermögen und Gedankensprünge möglich werden. Wie geht das? Wir öffnen die Augen für die Magie der Kreativität. Wir haben eine Gehirnwäsche, um zu sagen, so wie wir denken, ist es völlig falsch. Und wir zeigen euch die Tricks der größten Genies der Welt.
Alle Infos, alle Tickets finden Sie verlinkt in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gab es gestern keinen Feiertag, zumindest nicht an der Wall Street. Anne Schwedt berichtet uns täglich von dort. Also guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, wie ist die Börse gestern in die Woche gestartet?
Ja, mit leichten Gewinnen tatsächlich. Der S&P 500 legte um 0,1% zu, die Nasdaq um 0,3% und der Dow Jones schloss quasi unverändert. Hintergrund war vor allem der optimistische Ausblick auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China, die ja am Montag in London begonnen haben. Beide Seiten versuchen jetzt, den festgefahrenen Handelsstreit zu entschärfen und insbesondere eine Lösung für Exportkontrollen und Zölle zu finden. Besonders gefragt waren Halbleiter und Tech-Werte wie zum Beispiel Qualcomm, AMD, Texas Instruments und Nvidia. Die profitieren einfach von der Hoffnung auf Fortschritte im Handel. Diese Woche bleibt auch weiterhin sehr spannend mit neuen Inflationsdaten und später die Woche gibt es auch noch die Quartalzahlen von Oracle und Adobe.
Und dann schauen die Anleger verstärkt auf Apple. Warum das denn, Anne?
Genau, bei Apple hat gestern die Entwicklerkonferenz begonnen mit den wichtigen Neuankündigungen von Apples Chef Tim Cook. Unter anderem wurde eine neue Software-Generation und erste KI-Funktionen vorgestellt. Im Mittelpunkt standen das neue Liquid Glass Design und auch die Integration von Apple Intelligence, also KI-gestützten Features für iPhone, iPad und Mac. Dazu gehören unter anderem visuelle Intelligenz, Live-Übersetzungen und neue Möglichkeiten, Inhalte direkt auf dem Bildschirm zu analysieren und zu durchsuchen. Und dieses Liquid Glass, das kann man sich vorstellen wie so eine Art digitale Glasschicht, die halbtransparent ist und sich optisch wie echtes Glas verhält. Also die reflektiert und bricht das Licht, passt ihre Farbe dynamisch auch an den Bildschirminhalt an und reagiert sogar auf Bewegungen oder Umgebungslicht. Das soll bei fast allen neuen Apple-Geräten zum Einsatz kommen. Dadurch sollen Inhalte stärker in den Mittelpunkt rücken und Navigationselemente wie Buttons und Menüleisten wie so eine lebendige Glasschicht über dem Bildschirm schweben. Durch diese verschiedenen visuellen Schichten soll dann mehr Tiefe auf den Bildschirm kommen und diese verschiedenen Ebenen sollen dann auch personalisiert werden können. Also Apple stellt es so ein bisschen als ein besseres Nutzererlebnis dar, eine schönere Ästhetik und mehr Bedienmöglichkeiten. Die Anleger waren allerdings nicht so begeistert davon. Die Apple-Aktie fiel nach der Präsentation um rund 1,5%. Viele Investoren hatten sich einfach größere Fortschritte bei KI und vor allem auch bei Siri erhofft. Im Vergleich zu Konkurrenten wie Google und Microsoft wirkt Apple damit im KI-Rennen aktuell eher vorsichtig und abwartend. Wie wir als Pioneer-Team das Ganze einschätzen und ob wir die Aktie aktuell noch kaufen würden, das seht ihr heute im Investment Briefing Newsletter.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Dass eine kleine Cartoon-Ente seit mehr als 90 Jahren mit Wutanfällen und allgemein fragwürdigem Benehmen durchkommt. Im Juni 1934 feierte Donald Duck sein Debüt im Disney-Universum. Im Trickfilm »Die weiße kleine Henne« wird er als fauler Enterich eingeführt, der einer fleißigen Glucke mit einer ganzen Schar an Küken nicht bei der Maisaussaat helfen will. Vorgeschobener Grund: Bauchschmerzen. Auch wenn der Donald der 1930er noch etwas anders aussah, seine unverwechselbare Stimme hatte er bereits damals. Als Gegenentwurf zur charakterlich makellosen Mickey Maus eroberte die Ente mit den allzu menschlichen Schwächen die Herzen der Zuschauer. 10 Jahre später war Donald bereits so berühmt, dass er zum Dienst am Staat verpflichtet wurde. Während des Zweiten Weltkriegs produzierte Walt Disney mehrere Kriegspropagandafilme für die USA. In Der Führers Face, also das Gesicht des Führers, steckt Donald Duck tief in einem Albtraum über das Leben in Nazi-Deutschland.
Wenn der Führer says, wie ist der Master Race? Die Heil, Heil, right in the Führer's face. Not to love the Führer is a great disgrace. So die Heil, Heil, right in the Führer's face.
Er muss in einer Waffenfabrik schuften, Lebensmittel sind rar. Das harte Brot ist nur mit der Säge portionierbar und Frühstücksspeck sowieso nur noch ein aromatisches Echo aus einer Sprühflasche. Zu einem Überfluss lassen kugelrunde deutsche Soldaten mit Pauken und Blasinstrumenten dem armen Enterich keine Ruhe. Neben Walt Disney ist wohl Carl Banks der wichtigste Mann in der Geschichte von Donald Duck. Er war es, der Donalds Heimat Entenhausen entwickelte. Die deutschen Fans der Entenfamilie sollten allerdings ihren Hut vor der Übersetzerin Erika Fuchs ziehen. Sie brachte die amerikanischen Comics dem heimischen Publikum mit einem großen Sprachreichtum näher. Von ihr stammen die Namen Dagobert Duck, der im Original Scrooge McDuck heißt, oder auch die Panzerknacker, die auf Englisch Beagle Boys genannt werden. Und selbst unsere Alltagssprache hat Erika Fuchs geprägt. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör, stammt aus ihrer Feder. Ente gut, alles gut.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass ein verzweifelter Börsenmakler und ein äußerst ungesund lebender Arzt ein Konzept erfanden, das Millionen Menschen gerettet hat und es auch heute noch tut. Denn am 10. Juni 1935, vor genau 90 Jahren, gründeten zwei Männer im US-Bundesstaat Ohio die Anonymen Alkoholiker. Der Gründungsmythos der AA besagt, dass der erfolglose Börsenmakler William Wilson, der nach zahllosen abgebrochenen Therapien kurz vor einem Rückfall steht, eine Eingebung hat. Er ist sich sicher, nur das Gespräch mit einem anderen Alkoholiker kann ihn vom erneuten Griff zur Flasche bewahren. Und tatsächlich, alles ändert sich, als William Wilson, genannt Bill, auf den Chirurgen Robert Smith, genannt Bob, trifft. Bob redete in meiner Sprache mit mir. Er wusste alle Antworten und gewiss hatte er sie nicht aus Büchern. So schreibt Wilson es in seinen Erinnerungen. 6 Stunden soll dieses erste Gespräch zwischen den beiden Männern gedauert haben. Bill erklärt, dass es ein Gespräch von 2 Trinkern war und auch der, der gerade am Reden war, brauchte die heilende Botschaft.
One drunk talking to another, because the one talking needed the message too.
Es folgten weitere Gespräche. Sie mündeten in einer großen Freundschaft und einer noch größeren Idee. Der Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker, von Betroffenen für Betroffene, ehrenamtlich organisiert. An Bills Küchentisch entwickeln die beiden die Philosophie des Ganzen. Ihr Grundsatz ist, den Alkoholismus als Krankheit zu betrachten, gegen die man alleine nicht ankommt. Nur im Austausch mit anderen Alkoholabhängigen und durch spirituelle Erfahrung lasse sich diese Krankheit überwinden. Bill Wilson schreibt bald nach der Gründung das Blaue Buch, das neben Erfahrungsberichten von frühen Mitgliedern auch das berühmte 12-Schritte-Programm beinhaltet. Wir geben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern können. So beginnt dieses Programm. Der Suchtkranke soll sich selbst reflektieren. Vor allem aber soll er sich bewusst machen, dass er selbst gegen die Krankheit keine Handhabe hat und sich für die Heilung in die Hände einer höheren Macht begeben muss. Dieser christlich anmutende Ansatz der Bewegung wird oft kritisiert. Die Organisation betont aber, dass Menschen aller Konfessionen willkommen sind. Fakt ist, der gemeinschaftliche Ansatz funktioniert. Das legen mehrere Studien nahe. Mehr als 2 Millionen Mitglieder soll die Vereinigung weltweit haben. In Deutschland hat sie ca. 1650 Niederlassungen. Sie alle gehen zurück auf 2 Männer, die am Küchentisch beschlossen haben, ihr Leben nüchtern betrachten zu wollen. I can see clearly now, the rain is gone. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.